Und ich habe das aber irgendwann nicht mehr durchgehalten. Wir haben einfach die Chance genutzt und sind dann im Klatschen gegangen.
Habt ihr während des Ganggehens noch geklatscht?
Tatsächlich. Man will ja nicht auffallen, man klatscht das einfach. Man geht einfach noch mit und geht dann langsam raus.
Hallo.
Hallo Christoph. Na?
Wo juckt dein Bart?
Ja, man hört es vielleicht an meiner Stimme, die hat noch so diesen gewissen alkoholischen Touch. Ich weiß nicht, so dieses, kennst du das nach so einer Party oder was, ist man immer so ein bisschen heiser, irgendwie völlig automatisch,
weil man so viel rumschreit, ne?
Rumgrölen und mitsingen und solche Sachen. Ja, ich war auf einer Hochzeit nach Ewigkeiten wieder, das war ganz, ganz nice. Ja, ich habe jetzt noch diese sexy Man-Stimme. Ich könnte jetzt bestimmt Radionachrichten aufnehmen oder Radio-Werbespot.
Also so eine Saufstimme ist nicht immer Epic Voice. Das ist auch echt viel so abgekratzt und kaputt.
Ja.
Sinnbildlich ist dieses Geräusch, was man morgens macht, wenn man dann aufsteht. So ein
Genau. Also. Na, ich war auf jeden Fall auf so einer Hochzeit mit indischen Touch. Das war auch ganz, ganz nice. Wenn dann nachts zur Tanzfläche gerufen wird und da kommen die indischen Onkel an und die zeigen einem, wie es geht und die bringen die Stimmung rein. Das war schon... Ach, schon was Besonderes, kann man nichts sagen.
Sind nicht alle komplett ausgerastet, haben sich in der Quadrat aufgestellt und dann so wie.
Nee.
Wie man das so kennt.
Nee, aber.
Wozu gibt's denn das Fernsehen?
Es war so die sanfte Vorbereitung. Wir haben mich tatsächlich Ende des Jahres, ist eine Hochzeit tatsächlich in Indien, wo wir hinfliegen werden. Zumindest ist so der Plan, ob das klappt. Mal gucken.
Ist die gleiche Hochzeit nochmal oder?
Nee, das ist eine separate. Und die wird wirklich in Indien eine richtige indische Hochzeit. Mit 300 Leuten. Bin sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Das war jetzt sozusagen die Mikro-Variante davon.
Du hast ein Soft-Opening gemacht.
Ich habe probiert, so ein bisschen indische Tanzmoves zu machen. Es war Whitest Boy Alive auf der Tanzfläche. Und das Schönste daran war, die hatten einen professionellen Videografer, nennt man das, glaube ich. Also jemanden, der ein Hochzeitsvideo gemacht hat. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich leider die ganze Zeit beobachtet wurde, weil ich halt in Sichtlinie zwischen Kamera und der Braut war, die halt natürlich die ganze Zeit gefilmt wurde. Und ich das heißt, man sieht mich jetzt in so einem Hochzeitsvideo.
Da klaunt dann einer immer so rum. Und kennst du denn die Braut oder warst du Anhängsel?
Ja, doch, ich kenne die, aber ich bin natürlich irgendwo Anhängsel. Aber ich kenne die.
Weil das wäre ja noch witziger, wenn da irgendein Hajo-Pod...
Wer ist denn das? Wer ist denn das?
Ja, eigentlich.
Wer hat den denn mitgebracht?
Ja, es ist ein bisschen so. Da steht irgendein Hajo-Pod im Hintergrund und versucht mitzutanzen und kriegt es nicht gebacken und wackelt dann nur so komisch hin. Bin sehr gespannt auf das Video, ob ich da wieder drauf mich tue. Ich habe Bedenken. Ich habe wirklich Bedenken. Ich war leider nicht Strunzhacke, um das als Ausrede zu haben, sondern ich habe es einfach nicht hinbekommen. Also ich habe... Ich war dazu nicht in der Lage, den Bewegungen zu folgen. Und dann steht da halt so ein unangenehm schaffelnder Typ, der irgendwie versucht, seine Hände so ein bisschen mitzuschütteln. Und es ging wirklich nicht. Also
wäre das denn was für dich?
Was? Wäre was für mich?
So Bauchtanz?
Ja, also ich sehe mich als erotischen Bauchtänzer.
Du heiratest ja auch bald. Und ich kann dir verraten, was wir nicht zu deinem Junggesellenabschied machen.
Na?
Wusstest du, dass in der gleichen Straße... In der, wo du wohnst, hat eine Freundin von mir einen Tanz, also ist in einem Tanzstudio eingebucht und unterrichtet Tribal Fusion Belly Dance.
Scheiße. Na, gut,
und,
schade, dass
das
nicht so ist.
Wir hätten beinahe einen Tag Tribal Fusion Belly Dance gemacht und eine Choreografie aufgenommen, Bauchtanz, die wir dann auf deiner Hochzeit präsentiert haben.
Ja.
Da war, also, das stand im Raum.
Na.
Hättest du dich darüber gefreut? So im Nachhinein würde ich das nochmal evaluieren fürs nächste Mal.
Dann sage ich jetzt lieber nein. Was ist da die
Aber das passt doch voll gut rein, oder? Jetzt wo ich das diese ganze Setup-Story höre, da hätte ich mich richtig gefeiert. Stell dir vor, wir hätten das gemacht.
Ich habe zu viel erzählt.
Stell dir vor, wir hätten das gemacht. Und dann wüsste ich ja jetzt, wo du mir diese Geschichte erzählst, hätte ich mich ja schon so ins Fäustchen gelacht. Wenn du erzählst, ja, ich hab's mal ausprobiert mit dem Bauchtanzkram und du würdest das besser können. Und das hätte so eine geile Geschichte ergeben. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da überstimmt
wurde. Ja, leider ist das jetzt vom Tisch komplett, weil du hast es mir ja verraten, damit ist das keine Option mehr.
Ja klar,
mehr, ne?
Sonst hätte ich es ja nicht erzählt. Aber
schade, möchte ich wirklich sagen.
Aber das wäre wirklich richtig gut gewesen. Es hat alles perfekt gepasst. Ich kenne die Person, die das leitet. Du hattest auch Bock auf indischen Bauchtanz. Und wir hätten alle so ein bisschen auch was Komisches gemacht. So.
Ja, ärgerlich. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr schade. Da wäre ein Schmarrn angekommen. Da musst du dir leider was Besseres überlegen. Aber das hast du sicherlich, so wie ich dich kenne.
Habe ich schon.
Wird das sehr gut. Mal gucken.
Aber Frage ist, hast du dir denn jetzt was mitgenommen von der Hochzeit? Gibt's da?
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo ich ein wenig schockiert war, möchte ich sagen, war der Sexismus im Bad.
Wurdest du mies angemacht? Waren da Klofrauen, die dich angeflirtet haben und du dachtest so, ich bin ja einfach nur ein Objekt?
Nee, es war der Respekt mir als Mann gegenüber, mir nicht zuzutrauen, dass ich ja auch Bedürfnisse habe, wie vielleicht habe ich auch Schuhe an, die mir zu eng sind. Und ich brauche vielleicht ein Blasenpflaster, denn es gab halt so eine kleine Box im Bad, was dann natürlich super ist. Also es gab so eine Notfallbox. Was wir nämlich hatten im Herrenklo, war eine Box, da war ein Deo drin, da war Haarspray drin, ein Kamm, Zahnseide und Fingerpflaster. Also es waren explizit eine Packung Pflaster, die nur für Finger waren, dass man die so extra vorne bei Schnittverletzungen und so weiter, dass man da so sich um den Finger das wickeln kann. Ich bin ja hier nicht als Zischler angestellt und säge mir einen Finger.
Beim Schuhebinden kannst du dich schneiden an dem scharfen Schnürsenkel, weil du normalerweise trägst du ja nicht so Schnürsenkel, die so dünn sind.
Das stimmt.
Und da sind deine Finger vielleicht gar nicht für gemacht und du könntest dich daran schneiden.
Ja.
Wenn du auf dem Holzparkettflur ausrutscht und dir dann einen Splitter ziehst.
Und Splitter reinholen, ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Argument, weil man hat ja diese Anzugsschuhe sind ja häufig so mit so einer glatten Sohle. Da kann man sich natürlich sehr schnell packen. So, das stimmt schon.
Du warst ja auf einer Part indischen Hochzeit. Hast du die anderen beobachtet?
Nein.
Könnte es was spezifisch Indisches sein, dass die so eine Hochzeitstradition haben, wo die Messer auf dem Finger balancieren oder
das habe ich nicht gesehen, nein. Also es wurde mir zumindest nicht an meinem Tisch gemacht, sagen wir so. Nee, und das Hauptding ist aber, das hätte ich ja gar nicht gemerkt. Das wäre ja eine okaye Box gewesen. Ich hätte es ja gar nicht gemerkt, wenn ich nicht
auf dem Damenklo gewesen
wäre. Wenn ich nicht persönlich auf dem Damenklo gewesen wäre, ganz genau, und herausgefunden hätte, was da alles abging. Also sie hatten eine Riesenbox mit Schuhen. Also sie hatten so Puschen, dass wenn die Schuhe zu unbequem wird und die Damen da aus ihren hochhackigen Schuhen raus wollen, dann hatten die da, also mir wurde ein Foto gemacht.
Dir wurde ein Foto gemacht?
Ja.
Auf deinem Handy?
Meine Freundin hat mir selber ein Foto gemacht. Und ich habe auch dann, als wir alleine waren, auch einmal die Tür aufgemacht und direkt von, es war nur der Waschbereich. Ich bin jetzt nicht jemand persönlich nahe geworden. Ich habe vom Waschbereich ein Foto gemacht. Also die schiere Masse an Gegenständen, die dort zur Verfügung standen, war dreifach, vierfach. Plus diese Schuhe noch und so kleine Hygienebeutel oder so. Ich weiß nicht, was da drin ist. Die sind aber so voll. Das können nicht nur irgendwie Tampons oder irgendwas sein. Da muss irgendwas Großartiges drin sein. Ein Geschenk. Ein geheimes Geschenk, was nur die Frauen hatten.
Also, du wirst das jetzt auf deiner Hochzeit besser machen. Hast du dir schon überlegt, was denn in die Männerbox rein muss? Blasenpflaster, weil auch Männer können an den Füßen leiden.
Ganz genau. Hast du schon gesagt. Blasenpflaster ist super wichtig. Vielleicht so Bartwachs, das wäre doch mal was. Da würdest du dich
richtig nachwachsen, freuen.
Ja, ne? Das wäre doch was Schönes, oder?
Du könntest auch einen ganzen Barbier vielleicht.
Einfach so ein Barbier im Herrenklo, der da so steht und sagt, ah.
Der, wo du dir nochmal einen Tipp abholen kannst. Ja. Für so ein gutes Klogespräch auch. Man hat ja öfter mal, dass man sich aus Versehen mit dem Rhythmus angeglichen hat an jemanden von der anderen Freundesseite, die man nicht kennt. So.
Ja.
Sagen wir mal, Joannas Bruder, den treffe ich dann auf Klo, weil wir den gleichen Rhythmus uns irgendwie angeeignet haben. Mhm. Und dann fängt das an mit einem coolen
Spruch. Weil die Pinkelbuddy seid, sagst du.
Und auf einmal fängt man dann an, sich zu unterhalten, weil irgendwas fällt einem dann so eine Gemeinsamkeit auf. Oder im Zweifel, das ist Alkohol, wegen Party. Oder man kennt die Braut, weiß ich nicht. Und sowas aber schon fest anzusetzen, der Barbertyp ist nicht nur da, um die Bartberatung zu machen, sondern auch um so ein bisschen zu talken. Weißt du, dass du schon, dass er so bestimmte Gesprächsthemen schon fertig hat.
Du hast quasi einen professionellen Smalltalker angestellt, der im Bad auf dich wartet.
Oder in der Mittelkabine sitzt immer einer, den du ansprechen kannst.
Ja, immer wenn einer kackt mit dem zugeschrien, gute Arbeit. Ich bin übrigens der Thorsten. Wie kennst du die Braut? So. Weiß nicht. Ich vermute, also es ist eine gute Idee. Ich vermute, ein designierter Klo-Smalltalker ist potenziell eventuell zu teuer. Da gibt es, glaube ich, wichtigere Ausgaben. Aber ich behalte es im Hinterkopf. Vielleicht kann man einfach sich da so ein bisschen revanchieren. Wenn die Damen ständig in ihren Klos da ihre Slipper kriegen oder so, dann kriegen wir halt nette Gespräche von Thorsten, dem Klopapier. Der kann ich dann auch noch, der kann den auch noch deine Krawatte binden.
Oder eine Barista. Du machst so eine, baust so eine Kaffeemaschine, so eine Espresso-Kaffeemaschine. Und da hast du so ein bisschen für die ganzen Kaffee.
Da haben wir wieder eine Anspielung auf die letzte Folge. Kaffeegeruch überdeckt alles an Geruch. Ja, das ist natürlich sehr, sehr praktisch auch im Klo. Das ist kein unangenehmer Geruch, es riecht immer nach einem leckeren Latte Macchiato. Und er kann auch immer dafür sorgen, dass da alle ihre Hände waschen. Weil da steht halt einer und kontrolliert das quasi, ne?
Wir waren ja zusammen im Ausland und da war das sehr prägend. Ich nenne es ja immer das finnische Modell, weil ich noch nie so viele Leute sich nicht die Hände waschen sehen habe wie in Finnland.
Ja.
Also, finnische IT-Studenten, vielleicht ist es nur in dem Metier ein Ding, aber es war wirklich krass zu sehen, wie viele Leute einfach, die gucken in den Spiegel und gehen dann weiter.
Ja.
Aber nicht, die benutzen nicht den Wasserhahn.
Wenn ihr selber finnische IT-Studenten seid, bringt eure eigene Tastatur mit.
Oder ansonsten lustige Spiele oder der Standardkram?
Ja, es gab halt so dieses Standard mit irgendwie so Fragen über die über das Brautpaar. Da muss ich sagen, ein bisschen verspielte Chance. Da muss man eigentlich immer die Dirty-Fragen ansetzen, damit die Leute auch was zu lachen haben. Weil da fängt Oma Helga nämlich an zu lachen, wenn plötzlich gefragt wird, wer ist im Bett am versautesten. So, das ist also meiner Erfahrung nach zumindest so.
Stillen Wasser.
Ja, ein bisschen verspielte Chance, muss ich sagen. Nee, und dann gibt es ja diese Standardspiele, die man so macht. In dem Fall war es ein kleines Quiz über das Brautpaar. Also, kennst du sicherlich auch.
Ja, wir hatten mal so ein Spiel. Das Spiel ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber es ging halt darum, dass zu einem gewissen Zeitpunkt immer eine Gruppe von Leuten aufsteht. Und dann sollten zum Beispiel alle aufstehen, die ein Haustier haben. Oder alle, die den Brautigam von der Feuerwehr kennen oder sowas. Und das Brautpaar musste dann raten, was die alle gemeinsam haben.
Das heißt, sie kannten die Frage nicht und so, sondern... Ja, da sind einfach random Leute aufgestanden und die mussten raten.
Raten, was da gemeinsam ist. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, irgendwann sollten alle Leute aufstehen, die blond sind. Und ich war mein Leben lang blond. Also wirklich, bis mindestens 20, würde ich behaupten, war ich blond.
Ja, ich hatte dich auch blond im Kopf.
Es ist so ein schleichender Prozess. Und inzwischen ist so eher so bräunlich, so straßenköterblond.
Blond bist du eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin, aber in meinem Kopf bist du auch immer blond. Ein strahlender Blondschopf, der über die Prärie reitet. Aber so realistisch betrachtet eigentlich nicht.
Goldlocken, richtige Goldlocken habe ich noch.
Ja.
Und dann guckst du in den Spiegel und denkst so, nee.
Ja.
Also, aber in meiner Welt schon.
Bei mir war das aber auch so. Ich habe auch immer gedacht, ich bin blond.
Bei dir sagen immer alle, Matt ist der Rothaarige.
Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Es liegt nur am Bart. So, weil der Bart hat so einen leichten... Stich. Also eine leichte Färbung, ja. Und bei dir, jetzt haben wir ganz viel über meine Woche geredet. Was ging bei dir ab?
Ich habe ganz viel Zuschauerpost bekommen. Weil du dich ja nicht kümmerst, kriege ich das ja alles. Meine Mutter hat sich gemeldet. Für sie wäre es mega einfach gewesen, Hühner zu bestellen. Und ich habe mindestens 30 Angebote von eBay Kleinanzeigen bekommen. Über Hühner, die man im Internet kaufen kann.
Ja.
Wieso ich das nicht geschafft habe. Und auch total motiviert und hat sich da Sachen rausgesucht. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass bei Sachen, die mir mehr am Herzen liegen, wie wo kann ich meine Kegelbahn unterbringen, dass sie sich da keine Mühe gegeben hat.
Ja, aber demnächst kommst du da zu Besuch und hat sie Hühner und dann hat sie gesagt, das sind übrigens deine. Nimm die mal mit in deine Wohnung in Hamburg.
Das sehe ich auch schon kommen.
Es war wirklich jetzt häufiger Thema. Also wir haben das ja letzte Woche im Podcast kurz thematisiert, dass irgendwie Hühner im Gespräch sind. Ich habe das vergessen, das war ohne Witz gestern auf der Hochzeit wieder mit komplett fremden Leuten Thema, dass die Bock hatten auf Hühner zu Hause. Ist das jetzt so ein Ding? Ist es bei Instagram so ein Trend oder weiß ich nicht, den ich mitbekomme? Ich bin ja nicht so hip, dass ich mich auskenne bei TikTok, wo alle die ganzen Trends heutzutage herkommen. Ist das so, haben alle jetzt heutzutage Hühner oder warum ist das überall Thema? Oder ist es so ein Altersding, dass alle mit um die 30 plötzlich Hühner zu Hause haben wollen? Oder also was ist da los?
Also Leute, die in der Stadt wohnen, sehen sich, glaube ich, so ein bisschen an so, die romantisieren das Dorfleben und denken, das wäre schön.
Ja.
Und dann am Ende langweilen die sich und haben keinen Bock, weil es stinkt auch, so ein Huhn. Man denkt das nicht, aber manchmal stinkt so ein Stall schon.
Ja.
Das ist auch so beißend, so ein Geruch von Hühnerkacke.
Ja.
Gefällt mir auch nicht. Ich habe was rausgefunden, was das?
Na? Kann man Lifehack jetzt, oder?
Ich bin ja Kalorienzähler und dann gucke ich öfter auf Kalorien und rechne mir das so schön den Tag über, wie ich dann das verteilen kann auf meinen Tag. Und in meinem Lieblingsdiscounter, bei mir um die Ecke, gibt es eine Pizza, die hat 650 Kilokalorien. Das ist eine vegane Margarita.
Mhm.
650 Kilorien mal 3 sind ungefähr, weiß nicht, 1900. Das ist ungefähr der Tagesbedarf für einen normal großen Menschen.
Ja.
Ich bin nicht normal groß. Wenn ich jeden Tag 3 von diesen Pizzen essen würde, würde ich abnehmen.
Ja.
So.
Und jetzt hast du Würde gesagt. Was? Ich ahne jetzt, dass du es jetzt tust, oder?
Bisher habe ich es zwei am Tag habe ich mal 3 Tage gemacht.
Ja.
Aus Faulheit.
Ja, okay.
Aber ich werde auf jeden Fall, das werde ich nochmal ausprobieren. Also 9 Pizzen in 3 Tagen und damit abnehmen. Das ist mein
Projekt. Das ist der krasse Lifehack.
Ich esse sie nicht, ist eine Margherita-Pizza, ist nichts drauf. Du kannst dann auch so Gemüse, zähle ich jetzt mal nicht. Also wenn du ein bisschen Paprika da drauf legst oder Tomaten, dann hast du nicht mehr Kalorien, aber mehr Geschmack. Und wenn du dann noch richtiges Pizzagewürz noch rüber, dann würde ich sagen, das ist gut.
Kann man machen, sagst du.
Kann man machen. Und ich empfehle die Pizza-Diät. Das wollte ich eigentlich mal kommen. Ich habe etwas Neues empfunden. Die Pizza-Diät.
Ja.
3-mal Pizza am Tag, jeweils diese 650 Kilokalorien und du wirst abnehmen, ich verspreche es dir.
Garantiert.
Das ist mein Versprechen. Du kannst natürlich jetzt kommen mit, wo sind die Vitamine? Da musst du halt supplementen. Das tut mir leid, aber da musst du dir halt diese K.O.-Tropfen da kaufen, die du im Internet überall bekommst mit dem alles, was du brauchst und das kann ja nicht so viel kosten.
Ja.
So. Weil die Pizza kostet auch nicht so viel. Die kostet, glaube ich, 2 Euro. Eine 2-Euro-Pizza, das heißt 6 Euro am Tag plus die Supplements, das ist günstig. Also, ganz ehrlich, du sparst Geld, du sparst Kalorien. Was gibt's Besseres?
Ja.
Bist du überzeugt?
Absolut überzeugt. Absolut.
Und wenn du ein bisschen Varianz haben willst, kannst du auch in der Garstufe arbeiten, ne? Dass du die erstmal nicht ganz so kross brätst und dann hast du ein bisschen weichere.
Ja, klingt super spannend, also auch so abwechslungsreich. Ich sagen, super geil. Was ein Lifehack.
Die Variation kommt ja über das Gemüse, was du denn dazu packst. Wir haben nämlich bei diesem Schimpansen-Lieferservice neulich, da kann man so Obstreste bestellen, sag ich mal. Obst, das abläuft, so eine Tüte voll für 4 Euro. Da haben wir richtig gute Sachen bekommen und alles noch frisch und lecker und ich war überzeugt. Also das ist wie so eine Gemüsekiste für günstiger. Es ist ja Spargelsaison. Wir haben Spargel da drin gehabt. Allein der Spargel hätte schon so viel gekostet wie die Tüte wahrscheinlich.
Letztens hatte ich eine ganz traurige Geschichte. Da war ich an der Kasse und dann war da so ein älteres Ehepaar, so Rentner, die wollten sich gerade Spargel kaufen und die hatten wirklich genau nur eine Packung Spargel und eine Packung Soße Hollandaise dabei. Und dann sehen die den Preis und waren so, nee, was? Das ist doch viel zu teuer, das kann nicht sein. Dann sagt die Kassiererin, nein, der Preis muss stimmen. Und sie meint, nein, hinten stand irgendwie, das kostet 8 Euro oder so. Und ja, aber nicht die, es gibt noch andere. Und die kosten nämlich richtig viel. Die waren bei einem Kilopreis von 24 Euro oder so. Und dann sind die einfach, haben die gesagt, nee, dann nicht. Und die sahen richtig traurig aus, die Leute. Das hat mir richtig leid.
Dann bist du nochmal reingegangen und hast den nochmal Spargel gekauft. Oder hast du gesagt, nee, ich übernehme.
Ich gebe doch nur 24 Euro ein Kilo aus, wer bin ich denn? Ich habe mir gerade noch was eingefallen, was ich die Woche gemacht habe. Ich war nämlich in der Hamburger Elbphilharmonie und habe mir klassische Musik angehört.
Wen hast du da angehört?
Ja, das weiß ich nicht.
Es war so mit Geigen und Orchester und so,
es
ne?
War the full.
War das ein großes Orchester oder ein kleines Orchester?
Ja, das war alles voll mit Musikern.
Die hatten auch die große Trommel.
Die hatten 2 große Trommeln. Das war und ein Gong und noch so ein Typ mit noch so anderen Trommeln. Das war wirklich, es war von Pauken bis Trompeten war alles dabei. Da waren Harfen, sogar 2. 2 Riesenhafen.
Häfen heißt das, ne? Und in Hamburg gibt es da mehrere von, weil das ist eine Stadt, die hat mehrere Häfen, ja.
Das stimmt. Ja, und das war krass, hat mich wirklich beeindruckt. Also die Akustik ist wirklich bombastisch. Und das merkt man besonders daran. Und da war eine ältere Dame und die hatte so eine Tüte dabei. Die saß so gute 30 Meter von mir weit weg. In eine andere Etage und die hat super leise versucht, was aus der Tüte rauszuholen. Mit so ganz sanften Bewegungen hat sie in die Tüte reingegriffen, ganz leicht auseinandergemacht, hat Sachen rausgeholt und hat was gesucht. Es haben locker 50 Leute sie angestarrt und gewartet darauf, dass sie fertig wird, weil man hat es so krass gehört. Man hat wirklich jedes Geräusch gehört, als ob es direkt neben einem war. War krass. Und dann jedes Mal, wenn die Musik kurz so eine kurze Pause hatte, haben alle kurz gehustet und alles rausgelassen, was irgendwie ging, damit sie ja nicht das Stück kaputt machen. Das war wirklich, also war schon was Besonderes. Fangen die Leute an zu klatschen und sie hören einfach nicht auf, ne?
Ich war auch einmal da. Und ich habe auch die Leute gesehen, die da waren. Und ich glaube, es sind welche, die gehen nicht so oft. Also die wollen dann mal in die Elbphilharmonie. Einfach nur mal da
so
gewesen.
Wie ich. Ja. Ganz genau, ja.
Und da sind auch viele, die nicht so ganz das Gefühl für sowas haben. Die sind dann auch stark überwältigt von der Situation, weil die sowas nicht so oft machen.
Und ja, es gab häufiger im Moment, dass so 2 Leute angefangen haben zu klatschen und dann schnell wieder aufgehört haben. Weil es ja irgendwie anscheinend klare Regeln gibt, wann man bei so einem Konzert klatschen darf und wann nicht. waren die Dirigenten das quasi erlaubt. Und die haben das halt nicht rausbekommen. In Klammern, ich hätte fast mitgemacht. aber ich könnte mich noch gerade aufhalten. Ja, ich glaube, es gibt da ganz viele versteckte Regeln, wann man irgendwie wie klatschen kann und muss und darf und so. Und es gab häufiger diesen Moment, dass es ein wenig awkward wurde, muss man wirklich sagen. Und am Ende war es dann halt so, ne, da wurde geklatscht und geklatscht. Es wurde so lange geklatscht, der Dirigent geht dann raus und kommt wieder rein und die Leute rasten wieder aus mit dem Klatschen und der geht wieder raus. Und dann war da auch so ein Chor, da war so ein Kinderchor und so ein Frauenchor irgendwie. Da waren 40, 50 Jugendliche, Knaben, die dort saßen und halt nochmal doppelt so viele Frauen, die da standen und Chor gemacht haben. Aber die haben das wirklich ein Stück lang gemacht. Aber gestanden haben sie die ganze Zeit fast. Mitten im Stück kamen die dazu, saßen die wirklich 20 Minuten da, haben nichts gemacht. Die saßen die ganze Zeit da, die mussten auch den Großteil der Zeit stehen, weil der Dirigent halt nicht gesagt hat, ihr dürft euch setzen. Das hat man nicht klar gesehen mit einer Handgeste, wann er denen erlaubt hat, dass sie sich setzen dürfen. Aber die hatten gar keinen Einsatz. Die mussten wahrscheinlich stillstehen, damit keiner ein Geräusch macht in dem Stück. Das war richtig unangenehm. Also ich habe die immer so beobachtet und so und gerade halt so kleine Kinder, die stehen da halt und die wackeln die ganze Zeit auf den Beinen und die stehen das richtig unangenehm. Die wollen eigentlich die ganze Zeit sich hinsetzen, aber dürfen nicht.
In Nordkorea wäre das nicht passiert. Die hätten von vorne bis hinten durchgestanden und keiner hätte gemuckt.
Ja,
das ist ja die deutsche Kultur, die da einfach sagt,
ja,
dass da Kinder schlecht erzogen werden. Also vom Mitleid ist da jetzt, also die können das auch mal machen. So.
Und dann am Ende wurde so lange geklatscht, meine Arme waren wirklich langsam durch. Ich war fast nicht mehr in der Lage zu klatschen. Ich war auch, bin auch aggressiver Klatscher.
Das ist wichtig, dass du das zu Hause vorher übst, 2 Wochen, bevor du aufs Konzert gehst. Weil wenn man nicht in der Klatschübung ist, dann tut das irgendwann weh. Aber du musst da wirklich trainieren, einfach abends dich mal eine halbe Stunde hinsetzen und einfach mal durchklatschen.
So. Ja, das stimmt. Und ich habe das aber irgendwann nicht mehr durchgehalten. Wir haben einfach die Chance genutzt und sind dann im Klatschen gegangen.
Habt ihr während des Ganggehens noch geklatscht?
Tatsächlich. Man will ja nicht auffallen, man klatscht das einfach, noch mit und geht dann langsam raus. Ja, das war auf jeden Fall meine Elbphilharmonie-Erfahrung. Kann ich sagen, kann man mal machen.
Ja, ich war auch schon da, man kann das machen. Für mich waren die Stühle zu klein. Wie man so ein großes Ding designen kann, dann nicht darauf achten, dass Leute vielleicht größer als 1,50 sind, weiß ich nicht.
Hast die Billigplätze genommen, ja, ja.
Also ich saß oben hinter der Bühne, aber das ist ja auch geil, dass man hinter der Bühne sitzen kann. Die Erfahrung muss man ja auch, man muss ja vorne und hinten einmal gesessen haben.
Das ist auch aufgefallen, dass die Leute, das Orchester selber, ist aufgestanden, hat sich bedankt beim Publikum, also hat sich so verbeugt, und haben sich nochmal umgedreht und haben das den anderen Leuten auch nochmal gegenüber gemacht. Das dachte ich so, das ist ein kleines, nettes Detail.
Man hat den Paukisten, sag ich mal, den Percussionist, der hat sich öfter mal umgedreht, ein bisschen so hinter sich geguckt, weil ihm das ein bisschen suspekt war, dass Leute da gucken.
Das fand ich auch gut, dass ich die ganze Zeit ja von oben die Leute beobachten konnte. Also ist auch schon viel langweilig, ne? In so einem Orchester. Ich habe so einen beobachtet. Ich glaube, der hat am Anfang einmal einen großen Gong geschlagen und ansonsten saß er da. Und einmal hat er noch so diese, wie heißen die? Du weißt es bestimmt.
Topfdeckel heißt das.
Diese Topfdeckel zusammengeschlagen. Und ansonsten konnte ich habe ihn wirklich beobachtet und dann sitzt er da und fängt an, irgendwie Sachen zu putzen oder so. Auch so die ganzen, die Trompeter und so, die dann da, da merkst du, die haben kurz Zeit. Oder ein Klarinettenspieler, der baut seine komplette Klarinette auseinander. Richtig vorsichtig, richtig leise, bloß kein Geräusch machen. Zieht er dann so einen Stuppen drüber und putzt das von innen und so weiter. Das fand ich cool, das irgendwie zu beobachten. Und auch die Pauker.
Meiner hat immer seine Pauke gestimmt, hat sie mit dem Kopf ganz nah, ist er an dieses Feld gegangen und hat dann da unten immer so eine Schraube gedreht.
Ja, genau. Und den so ganz nah mit dem Ohr direkt über dem Ding und so super leise hat er das so raufgetippelt mit den Händen, damit er auch ja kein Geräusch macht. Ist faszinierend. Also ich fand das fast besser als die Musik selber.
Der Pauker musste auch tatsächlich irgendwie 3-mal alle Minute gefühlt seine Pauke stimmen. Das war so oft, was ist das für ein Gerät, was sich da verzieht?
Und dann ganz am Ende, beide Pauker mussten gleichzeitig ran. Das war auch irgendwie voll geil dann zu beobachten. Weil der eine guckt halt auf den Dirigenten, der nimmt den Arm hoch und wartet in der Luft auf seinen großen Moment, dass er jetzt pauken darf. Und der andere macht das Gleiche, aber guckt den anderen Pauker an. Und dann hast du so eine Chain of Trust quasi. Wo der eine muss den Dirigenten gucken und der andere synchronisiert sich mit dem dann. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch einen Hauptpauker und einen Zweitpauker.
Das ist Build to Fail, würde ich sagen.
Da ist ja so viel Verwaltung dabei bei so einem Orchester, ne? Da musst du dir überlegen, wirklich, wie kriegst du so Synchronisierungsprobleme? Das ist eigentlich ein Informatikproblem. Da auch so der, so ein Hauptviolinist, der hat sich schon sehr, sehr geil gefühlt, der erste.
Ja, die erste Violine.
Die erste Geige gespielt, ne? Das hat man da gemerkt. Der hat sich richtig, der kam rein, alle setzen sich hin, er bleibt noch stehen. Er schaut sich nochmal um, er guckt so das ganze Orchester an, er guckt das Publikum an, nickt so ein bisschen zufrieden mit, wie viele Leute da sind und so.
Weißt du, was sein Job ist? Wenn der Dirigent umkippt wegen Herzinfarkt zum Beispiel, muss die erste Violine weiter dirigieren.
Guck an.
Damit das Konzert nicht abgebrochen wird, weißt du? Da muss der, da ist der erste Mann für, der kann weiter dirigieren, der hat das alles im Kopf.
Ja.
Und dann kann nämlich der abtransportiert werden, der Dirigent.
Weil der wird einfach weitergespielt.
Wird einfach weitergespielt.
Ja, oder wird aber liegen gelassen, bis das Stück zu Ende ist, ne?
Alles für die Kunst.
Kann ich mir wirklich gut vorstellen, gerade in der Elfdämonie, dass das so passieren würde. Ich glaube, die Leute sind da so drauf, die würden das auch machen.
Waren die Leute schick angezogen? Ich habe das Gefühl, dass, ja?
Ach schon.
Als ich da war, waren da viele so. Aber man hat das gesehen, da hat auch jemand mal einen Anzug rausgeholt, der nicht so oft einen Anzug trägt.
Ja gut, aber das ist, weil du wieder auf den billigen Plätzen warst. Das haben wir ja gerade schon etabliert.
Ich war da, glaube ich, sogar in kurzer Hose. Ich muss mich da vor der Böhme, die da rumhängt, jetzt nicht verstecken.
Du hast ja eingestanden, dass du zum Pöbel gehörst und lebst es voll aus, ja.
Ich bin da Rebell gewesen. Richtiger Punk.
Das musst du machen, aber dann erste Reihe. Ganz unten, erste Reihe. Dem Dirigenten im Nacken sitzen und dann sagen, schaut mal her, Leute, was ich für eine geile Sau bin. In Shorts und Sandalen.
Ach so, Mathis, ich war noch beim Arzt letzte Woche. Ich habe ja eine Handbeschwerde. In meinem Handgelenk tut's manchmal weh. Und das hatte ich 2 Monate und jetzt habe ich einen Arzttermin gemacht, 1 Monat drauf gewartet und es ist halt nicht weggegangen. Und Fazit ist, ich bin ein hypermobiler Typ.
Ah, würde ich jetzt, wenn ich deinen Plauschen angucke, nicht sagen.
Nee, ne? Aber es ist schön, auch mal da so ein Kompliment zu hören von einem Arzt. Sie sind ein hypermobiler Typ. Sie müssen ihre Gelenke ihre Muskeln um die Gelenke stärken, weil sie so hypermobil sind. Da denke ich, ja, okay, danke.
Und jetzt bist du so ein Schlangenkünstler, der seine Beine hinter den Kopf...
Ja, im Prinzip bin ich so gelenkig, so unfassbar gelenkig, dass der Arzt auch total überrascht war von dieser... Hypermobilität.
Genau, du bist da so, du hast da so diese Brücke gemacht, diese Yoga-Brücke. Brücke
kann ich gerade nicht machen, weil das an meinem Handgelenk wehtun
würde. Ja.
Aber generell hätte ich das sonst gemacht, ja. Brauchst du dir keine Sinn machen. Ich wollte eigentlich nur mal flexen mit meiner Hypermobilität.
Flexen, ja.
Mein Gehirn hat schon gewusst, dass flexen das richtige Wort ist.
Ja.
Unterbewusst. Das ist ja, wenn ich denke, laufen ja ganz andere Prozesse ab. So. Da bis hinten wird da was schon gerechnet. Das wird dann in eine Schlange, also in so eine Queue einsortiert.
Genau, vorne sitzt der kleine Schimpanse im Bibel-Topfdeckel.
Vorne denke ich nicht, das passiert alles hinten. Ja. Vorne sitzt nur einer, der sagt links, rechts und dann wird ein Paket nach links geschoben. Also entweder wird es verworfen oder...
Ja,
also
wenn Christoph eine Frage stellt und sitzt gerade am Rechner und macht irgendwas, dann kannst du rechnen, dass er nicht antwortet. Und dann so 5 Minuten später... was ist... Ja... Kannst du machen. Und dann kommt einfach so die Antwort noch. Also es ist irgendwie so, das geht ins Ohr rein, ist dann irgendwo und irgendwann ploppt es bei ihm ins Gehirn und dann weiß er, dass er antworten muss. Bist halt ein bisschen behind manchmal, ne? Es ist halt so.
Ja, das ist im Hinter, das wird, ich, meine Rechenkapazitäten sind im hinteren Teil meines Gehirns.
Ja, das ist, das ist ein weiter Weg, da ist ein bisschen Lag.
Vorne ist so ein Puffer, weißt du?
Ja.
So ein Puffer, damit ich auch so dumme Sachen machen kann, wie dumme Filme gucken.
Der wird vorsortiert. Ist das jetzt relevant für mich? Muss ich darüber nachdenken, was gerade passiert? Nein, okay. Deswegen guckst du auch so viel Fast and Furious. Ja, dann eigentlich haben wir das auch schon wieder. Dann haben wir schon wieder die ganze Woche besprochen. Jetzt sind wir irgendwie doch da gelandet, dass wir jetzt nur noch über unsere Wochen reden. Wir sind so Busy Boys, ne? Die sind einfach so Leute, die machen immer so viel, die haben so viel vor, die sind so social. Wir sind so.
Man kennt uns. Wir sind social und so busy.
Busy Social Weltbürger, die immer was zu tun haben. Ich denke aber, wir haben es für diese Woche.
Ja, ihr könnt uns bei Instagram folgen. Da posten wir manchmal was oder auch nicht. Aber ihr könnt mit uns auf jeden Fall in Kontakt treten und uns auch schreiben, warum man Fingerpflaster braucht auf einer Hochzeit. Erzählt es uns auf Instagram.
Und bewertet uns bitte bei iTunes mit 5 Sternen selbstverständlich und bei Spotify genauso.
Und bis dahin. Bleibt gesattelt, haltet die Zügel fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang.
Tschüss.